Also ich glaube tatsächlich, dass das Ruhrgebiet einen großen Schatten auf das Braunkohlerevier geworfen hat. Man kann zwar das Braunkohlerevier vom Weltraum aus sehen, aber nicht von der Erde aus, weil es ist eben nicht in irgendeiner großen Stadt präsent. Es ist an der Autobahn, auf der man vorbeirauscht an dem Projekt, es sei denn, man sieht dieses Riesenkraftwerk Weißweiler, dann fragt man sich schon, ah, so weit reicht das Ruhrgebiet? Ne? Also es ist verloren. Es gibt nicht diese Arbeitskultur wie im Ruhrgebiet, diese Solidarität nicht. Es sind diese vielen Bezirke, die das Land aufteilen. Es ist nicht einheitlich geografisch, es ist nicht einheitlich politisch. Ich glaube, das macht die Sache schwierig.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das FOR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Heute verlassen wir einmal das klassische Interviewformat meines Podcasts und besuchen zusammen die Tagung Vergessenes Revier, die im Frühjahr 2026 stattfand. Initiiert wurde die Tagung durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW unter ihrem damaligen Leiter Dr. Guido Hitze. Darüber hinaus wurde die Konferenz auch vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, dem Team der LVR-Geschichten Rheinisches Revier und dem Nebräuninghaus in Herzogenrath veranstaltet und organisiert. Mit dieser heutigen Folge beginnt auch eine Reihe, in der ausgewählte Vorträge dieser Tagung präsentiert werden. Diese Folge bildet den Auftakt und am Schluss wird auch eine auf der Tagung stattgefundene Podiumsdiskussion hier ausgestrahlt werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik, zurück ins Hier und Jetzt. Einerseits hört ihr in dieser Folge schon Teile eines klassischen Interviews. Mit Dagmar Händel und Henning Türk habe ich über die Entstehung der Tagung gesprochen, über neue Perspektiven auf die Geschichte des Rheinischen Braunkohlereviers und über die Frage, warum diese Region trotz ihrer enormen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung bislang vergleichsweise wenig erforscht ist, daher auch der mit einem Fragezeichen versehene Titel der Tagung Vergessenes Revier. Aber neben dem Interview hört ihr in dieser Folge auch zahlreiche Statements von ReferentInnen und Besuchenden der Tagung. Die zentrale Fragen zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Rheinischen Braunkohlereviers und seiner Erforschung beantwortet haben. Die Folge bietet damit einen Überblick über die wichtigsten Themen und Debatten der Tagung. In den nächsten Wochen erscheinen zudem weitere Interviews zu ausgewählten Vorträgen der Tagung hier bei Geschichte Europas. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare. Und natürlich würde es mich sehr interessieren, wie ihr dieses neue oder andere Format abseits vom normalen Interview findet. In den Shownotes findet ihr auch Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Ebenso gibt es dort eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird und in der alle Folgen, die mit dieser Tagung zusammenhängen, erscheinen werden. Damit genug der Vorrede, los geht's. Dagmar Händel und Henning Türk machen den Auftakt, stellen sich und die Tagung vor und dann geht es ab in das vergessene Revier. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Zuhören.
Mein Name ist Dagmar Händel. Ich bin eigentlich ja promovierte Kulturanthropologin, arbeite beim Landschaftsverband Rheinland und leite da die Initiative des Landschaftsverbandes Rheinland zur kulturellen Inwertsetzung des Strukturwandelprozesses im Rheinischen Braunkohlerevier. Und das erkläre ich jetzt mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus dem Rheinland sind, weil außerhalb ist diese Konstruktion immer etwas schwer zu verstehen. LVR ist ein regionaler Verband und das Rheinische Braunkohlenrevier, also die Region zwischen Aachen, Köln, Mönchengladbach, ist sozusagen mitten unser Verbandsgebiet. Der Landschaftsverband Rheinland macht so kurz gesagt all die Dinge, die für jede einzelne Kommune zu groß sind, die aber für das Land Nordrhein-Westfalen ein Stückchen zu kleinteilig sind. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit Gesundheit, mit Psychiatrie, mit sozialen Aufgaben, mit Inklusion, Menschen mit Behinderung und Einschränkungen und mit Kultur. Also wir tragen mehrere Museen im Rheinland, Museen, die nicht einfach Stadtmuseen sind, sondern eher einen regionalen oder auch überregionalen Anspruch haben. Wir haben mehrere Institutionen wie das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, von dem mein Kollege Henning Türk hier heute auch mit bei uns ist und in dem ich auch viele, viele Jahre gearbeitet habe. Und ich bin quasi jetzt seit 2019 in diesem Projekt. Wie machen wir aus diesem großen, eigentlich wirtschaftlich orientierten und perspektivierten Umbruch in dieser Region, im rheinischen Braunkohlerevier, wo steht da eigentlich die Kultur? Welche Bedeutung hat Kultur für die Menschen dort? Und ich bin Kulturanthropologin, habe ich ja schon gesagt. Das heißt, mir geht es weniger um den Erhalt oder die Etablierung von Theatern oder Literaturfestivals oder Opern, sondern mir geht es um Alltagskultur. Was macht diese Region mit den Menschen? Was macht diese Veränderung mit den Menschen? Was macht das Braunkohle, was ja fast 100 Jahre lang ein ganz prägender Wirtschaftsfaktor für die Menschen war? Was macht das eigentlich mit denen, dass wir das heute so ganz, ganz anders bewerten und aussteigen wollen aus der Verstromung der Braunkohle? Und das hat ganz, ganz tiefe und viele kulturelle Ausprägungen und Auswirkungen. Und die sichtbar zu machen und die Menschen mitzunehmen in diesem Strukturwandelprojekt, das ist diese Aufgabe seit 2019 mit politischem Auftrag durch die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland. Und da arbeiten wir in diesem Bereich sehr, sehr mit den Menschen, mit Akteuren vor Ort, mit Zivilgesellschaft, aber auch mit den Kommunen, den kommunalen Verbänden in dieser Region, um das Thema Kultur hier sichtbar und wahrnehmbar zu machen. Und vom Thema Kultur kommt man dann ganz, ganz schnell auf das Thema Geschichte, nämlich um etwas zu wissen, um einen Wissensbestand zu haben über das kulturelle Erbe einer Region, über die kulturelle Bedeutung, braucht man natürlich ein Wissen über historische Entwicklung und historische Herleitung. Und jetzt hole ich mal ganz weit aus. Diese Region, das rheinische Braunkohlerevier, ist eine ganz, ganz alte Kulturregion. Wir wissen das aus archäologischen Forschungen. Es ist also auch durch unser LVR-Amt für Bodendenkmalpflege eines der best erforschten Gebiete in Bezug auf die Archäologie dieser Region. Ob das die Eisenzeit ist, die Steinzeit, aber auch ganz stark die römische Zeit. Vor der Braunkohle wurde Archäologie betrieben und gebaggert und von daher ist es hervorragend dokumentiert. Und wir sehen, dass diese Region, ist ja eine alte Börderegion, das heißt eine landwirtschaftlich ganz, ganz reichhaltige Region, dass die seit fast 10.000 Jahren besiedelt ist, dass man hier ganz, ganz viele Elemente der Menschheitsgeschichte lesen kann, erkennen kann und dass das kulturelle Erbe dieser Region halt bis heute prägt. Und das zu erhalten, zu erzählen, zu zeigen, das ist die Idee unseres Projektes. Ja, und der Blick der Historiker auf diese Region ist einer, das kann der Henning Türk dann noch viel, viel besser beschreiben, als ich es kann. Der ist davon geprägt und so sind wir auch zu dem Titel gekommen, das vergessene Revier, dass man auf diese Region, vor allen Dingen auf das Thema Braunkohle, bisher aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft noch gar nicht so wahnsinnig intensiv drauf geguckt hat. Henning, vielleicht magst du jetzt hier einsteigen.
Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Henning Türk. Ich bin wissenschaftlicher Referent im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte ist sozusagen das Kompetenzzentrum des LVR für Sprache, Alltagskultur und Geschichte im Rheinland. Und hier bin ich eben Mitarbeiter in der Abteilung für Geschichte. Ja, wir haben das Thema Braunkohle eben aus der historischen Perspektive vor allen Dingen auf dem Schirm. Ich habe mich selbst in meinen wissenschaftlichen Forschungen sehr viel mit Energiegeschichte auseinandergesetzt, mit der Rolle der Energie in der Geschichte der Bundesrepublik, aber auch in der Geschichte der DDR. und bin sozusagen auch persönlich sozusagen mit diesem Thema sehr eng verbunden. Und unsere Idee bei dieser Tagung war es eben sehr stark, das, was Dagmar Hell uns schon erläutert hat, dass wir im Moment ja schon sehr stark über Fragen diskutieren, was bleibt eigentlich, wenn der Kohleausstieg vollzogen ist? Ja, wie gehen wir sozusagen mit dem Erbe um? Wie gehen wir mit dem sozusagen um, was von der Braunkohleförderung bleibt? Und unsere Idee aus der historischen Perspektive war es, erstmal einen Schritt dann zurückzutreten und zu fragen, was war eigentlich? Ja, wie können wir sozusagen das, was sich vor allen Dingen in den letzten 200 Jahren in diesem rheinischen Revier abgespielt hat, aus wirtschaftlicher, politischer, gesellschaftlicher, kultureller Perspektive, wie können wir das eigentlich historisch erforschen? Wie können wir das fassen? Was gibt es eigentlich bisher schon für Forschung? Wo kann die Forschung zukünftig hingehen? Das waren eben Fragen, die für uns bei der Konzeption der Tagung sehr wichtig waren. Der Titel, das vergessene Revier, der hat zwei Komponenten. Das eine ist tatsächlich die Lage der Forschung, der historischen Forschung. Wenn man sich die Forschung zur Energiegeschichte in der Bundesrepublik anschaut, da findet man sehr viel zur Steinkohle, zum Ruhrgebiet, zur Geschichte des Erdöleinsatzes in der Bundesrepublik, zur Geschichte der Atomenergie gibt es mittlerweile zahlreiche Werke. Aber die Braunkohle, die ist bisher so ein bisschen hinten runtergefallen. Das merkt man eben auch, wenn man sich mit dem rheinischen Revier beschäftigt. Also aus der übergreifenden energiegeschichtlichen Perspektive Deutschlands gibt es eigentlich relativ wenig Forschung zum rheinischen Revier, zur Bedeutung des rheinischen Reviers für die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik oder Deutschlands insgesamt. Und insofern ist unser Eindruck schon, dass das Ganze eher ein vergessenes Revier ist. Das Fragezeichen aber auch deswegen, weil es eine Sache der Perspektive ist. Ja, also wenn man etwa aus der Perspektive der Menschen in der Region auf das Thema schaut, dann ist es natürlich ein Thema, dass die Menschen dort, mit denen die Menschen dort sich tagtäglich auseinandersetzen. Es gibt auch zahlreiche Vereine in der Region, die jetzt auch eigene Zeitschriften und so weiter herausbringen und darin dann entsprechende Artikel, Aufsätze über das rheinische Revier veröffentlichen. Und aus der Perspektive erscheint das rheinische Revier dann gar nicht mehr zu vergessen. Also das auch ein Ansatz der Tagung eben ist, zu fragen, ist es wirklich ein vergessenes Revier und ist das nicht eher eine Sache der Wahrnehmung, ja, dass man sagen, auch diese lokalhistorischen, regionalhistorischen Perspektiven viel stärker auch in die allgemeine Energiegeschichte einspeisen sollte. Und um das zu erreichen und das zu gewährleisten, haben wir bei der Konzeption der Tagung zwei Aspekte mit berücksichtigt. Das eine ist, dass wir ein Meet and Greet integriert haben. Das heißt, wir haben lokalen, regionalen Vereinen die Möglichkeit geboten, sich bei der Tagung zu präsentieren, bei der Tagung ihre Forschungen zu präsentieren und dadurch auch ins Gespräch zu kommen mit Historikerinnen und Historikern, die jetzt von Universitäten kommen, vielleicht auch aus dem Ausland, und sich da auszutauschen, sodass man eben sieht, vor Ort tut sich doch einiges und diese Forschung müssen wir eben stärker integrieren. Und das andere, was wir dann bei der Konzeption der Tagung mit eingebaut haben, ist die Rolle der Archive, weil wir eine sehr reichhaltige Archivlandschaft haben in der Region, aber auch darüber hinaus. Und es uns eben auch ein Anliegen war, zu zeigen, hier gibt es eben noch sehr viele Bestände, sehr viel Material, was genutzt werden kann, das für spannende Forschung zur Verfügung steht.
Das Organisationsteam der Tagung hat dem rheinischen Braunkohlerevier bewusst ein Fragezeichen mitgegeben. Ist es wirklich ein vergessenes Revier? Und wenn ja, warum? Genau diese Frage wurde auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung gestellt. Zunächst hören wir dazu Professor Dr. Thomas Schleper, der sich unter anderem in der Arbeitsgruppe Industriekultur des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz engagiert, sowie Professor Dr. Boris Gehlen von der Universität Stuttgart.
Also ich glaube tatsächlich, dass das Ruhrgebiet einen großen Schatten auf das Braunkohlerevier geworfen hat. Man kann zwar das Braunkohlerevier vom Weltraum aus sehen, aber nicht von der Erde aus, weil es ist eben nicht in irgendeiner großen Stadt präsent. Es ist an der Autobahn, auf der man vorbeirauscht an dem Projekt, es sei denn, man sieht dieses Riesenkraftwerk Weißweiler, dann fragt man sich schon, so weit reicht das Ruhrgebiet? Ne? Also es ist verloren. Es gibt nicht diese Arbeitskultur wie im Ruhrgebiet, diese Solidarität nicht. Es sind diese vielen Bezirke, die das Land aufteilen. Es ist nicht einheitlich geografisch, es ist nicht einheitlich politisch. Ich glaube, das macht die Sache schwierig. Die Universitäten gibt es da auch nicht, die das diskutieren könnten. Das gibt es im Ruhrgebiet auch relativ spät, aber gibt es. Und so gibt es dann auch nicht so eine einheitliche Kultur und so eine Sozialgeschichte, die das Ganze einbettet. Sondern es wird hinterher entdeckt. Insofern lange vergessen. Deswegen die Tagung höchst notwendig.
Für das Übersehen des Braunkohlenbergbaus in der Forschung gibt es sicherlich verschiedene Erklärungsansätze. Im Wesentlichen hat es wohl auch mit der deutschen Teilung zu tun, die eben geschichtspolitisch andere Narrative gesetzt hat, dass in der Bundesrepublik eben im Wesentlichen die Bedeutung des Steinkohlenbergbaus reflektiert wurde und vielleicht auch der Elektrizitätswirtschaft, aber Braunkohlenbergbau als Primärenergie hat tatsächlich kaum jemanden interessiert. Und im Geschichtsbild des historischen Materialismus in der DDR spielten Fragen nach einer erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Unternehmen oder eben auch einzelner Branchen nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil der Sozialismus ja eben genau deren Anreizsysteme überwunden wissen wollte. Also von daher ist es, glaube ich, ein wesentliches Ergebnis auch der deutschen Teilungsgeschichte, dass wir bislang so wenig über den Braunkohlenbergbau wissen.
Thomas Schlepper und Boris Gehlen haben unterschiedliche Erklärungen dafür geliefert, warum die Geschichte des Rheinischen Braunkohlereviers lange vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat. Im Interview habe ich deshalb bei Henning Türk nachgefragt, warum das Revier heute zwar regelmäßig im Mittelpunkt öffentlicher Debatten steht, sich diese Aufmerksamkeit bislang aber nur begrenzt in der historischen Forschung widerspiegelt.
Es ist ja schon spannend, Herr Türk, dass Sie dem Rheinischen Revier aus dieser historischen Perspektive ein bisschen das Vergessensein attestiert haben, weil in den letzten Jahren, gerade vor dem Hintergrund der Thematik der Klimakrise, den dort stattfindenden Protesten, war ja zeitgenössisch sehr viel Aufmerksamkeit, zumindest mediale, öffentliche, auf dem Rheinischen Revier. War das Rheinische Revier irgendwie so ein bisschen Fokuspunkt, ohne dass man so genau wusste, was da alles dahinter steckt?
Ja, aber ich denke schon, dass man halt sieht, dass da doch ein gewisser Unterschied eben zu erkennen ist. Ja, also zeitgenössisch ist das Rheinische Revier sehr präsent. Es ist immer wieder in den Medien. Wir haben die Proteste erwähnt, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst natürlich sehr präsent in den Medien waren und immer noch sind. Wir haben jetzt auch immer wieder Berichte etwa über die Umwandlung des Tagebaus Hambach in einen großen See, Freizeitmöglichkeiten und so weiter. Ja, da wird ja jetzt gerade diese Pipeline eröffnet. Also das Rheinische Revier ist sozusagen in den Medien, in der Aufmerksamkeit noch recht präsent, aber das spiegelt sich bisher noch nicht in den historischen Forschungen wider. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Wir haben ja bei der Tagung gesehen, es laufen einige spannende Forschungsprojekte zurzeit, aber gerade das Ende des Braunkohlenbergbaus, die Auseinandersetzungen darum, befeuern ja auch wieder bestimmte Forschungen, stoßen Fragestellungen an. Geschichtswissenschaft reagiert ja auch immer auf aktuelle Debatten und greift diese auf. Insofern bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch in der Geschichtswissenschaft dann einen stärkeren Fokus auf das Rheinische Revier haben werden.
Frau Händel, dann nehmen Sie uns doch mal gerne auf diese Tagung mit und zeigen erst einmal, was waren denn so die großen Linien dieser Tagung, was waren so die wichtigsten Themen, die präsentiert wurden, um eben das Revier weniger vergessen zu machen.
Ja, die großen Linien dieser Tagung, das war eine Tagung, die, ich sag mal, auf der einen Seite multiperspektivisch und sehr offen war. Henning Türk hat es ja auch gerade schon gesagt, es waren beispielsweise auch Vertreter aus Zivilgesellschaft, mit eingeladen, sich zu präsentieren, die das übrigens unglaublich interessiert und mit ganz viel Initiative aufgegriffen haben, auch diese Möglichkeit des Dialogs zwischen Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Und die Linien waren also, ja, harte Forschungsrealität und Forschungsarbeit historischer Wissenschaften, nämlich hier wirklich die Kernarbeit in Archiven, tief in die Quellen einzutauchen und damit halt auch wirklich neue Ergebnisse und neues Wissen herzustellen. Also es sind viele Dinge dokumentiert und da, aber hier neue Schlüsse zu ziehen, neue Verbindungen aufzuzeigen, das ist, glaube ich, das, was die Tagung auch geleistet hat. Der eine rote Faden ist sozusagen eine, auch so, ich sage mal, so ein typischer Ansatz für Historiker, aber halt eben auch für viele andere Wissenschaften, ist ein chronologischer. Halt eben zu schauen, wo beginnt eigentlich diese Braunkohleindustrie im 19. Jahrhundert? Was sind da für Akteure dabei? Wie hängen die zusammen? Wie ist da die politische Situation? Und das im Prinzip ja fast bis heute nachzuvollziehen, diese historische Entwicklung der Braunkohleindustrie und der industriellen Förderung und Veredelung und Verstromung von Braunkohle. Das zweite Thema, was ich durchzog, war der Blick in den Raum. Dass wir haben, das wissen wir auch aus den Kohleausstiegsgesetzen, wir haben drei große Braunkohleregionen in Deutschland. Das Rheinische Revier ist eines davon, dass auch hier immer wieder der Blick in die anderen Regionen geworfen wurde und auch mal so geschaut wurde, ist es eigentlich im mitteldeutschen Revier, im ostdeutschen Revier, ist es da anders gelaufen? Hat das anders funktioniert? Also, dass man über diese beiden großen Kategorien Raum und Zeit auf das Thema Braunkohle, industrielle Braunkohlenutzung, ich sag mal so ganz allgemein, geschaut hat. Und ich finde, das sind auch die Ergebnisse, die hängen geblieben sind so ein Stück weit, dass wir genau das tun müssen, nämlich Zeit und Raum hier über dieses Thema zu verbinden und zu verknüpfen, weil das gibt uns nochmal, also der Blick auf die ostdeutschen Reviere und das mitteldeutsche Revier oder auch mal ein Blick über die deutschen Grenzen hinaus in andere Braunkohlereviere, das gibt uns nochmal eine ganz andere Perspektive auf das rheinische Revier und was hier passiert.
Dagmar Hähnel hat gerade betont, wie wichtig der Blick über die Grenzen des Rheinischen Reviers hinaus ist, und auch auf der Tagung Vergessenes Revier spielte diese Vergleichsperspektive eine zentrale Rolle. Dazu hören wir noch einmal Professor Dr. Boris Gehlen sowie Phil Kelzer, wissenschaftliche Hilfskraft an der Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der TU Bergakademie Freiberg.
Ja, die Entwicklung der drei großen Reviere ist historisch unterschiedlich verlaufen. Dadurch haben sich unterschiedliche Verwertungsschwerpunkte sozusagen für die Braunkohle herausgearbeitet, die langfristig auch die Struktur der Region geprägt haben. Also in Mitteldeutschland ist vor allem der Einfluss der chemischen Industrie, auch der Erdölindustrie, von großer Bedeutung. Im Rheinland deutlich eher die Nutzung von Braunkohle zur Elektrizitätsgewinnung, was dann eben sehr lange auch geschichtsmächtig geworden ist. Und insofern ist ein Vergleich dieser Reviere einerseits sehr wichtig, um eben die Unterschiede herausarbeiten zu können, andererseits aber auch möglicherweise Erkenntnis verhindern, weil man die Spezifik der einzelnen Regionen vielleicht nicht in der Form erfasst, wenn man es unter einer sehr allgemeinen Fragestellung betrachtet.
Die Frage nach den Zusammenhängen, aber auch den Unterschieden zwischen den einzelnen Braunkohlenrevieren ist deswegen spannend, weil natürlich die unterschiedlichen Reviere anderen Wettbewerbssituationen ausgesetzt waren. Ja, das rheinische Braunkohlenrevier steht im Wettbewerb mit der rheinisch-westfälischen Steinkohle, das mitteldeutsche mit rheinisch-westfälischer Steinkohle, rheinischer Braunkohle, englischer Steinkohle und das ostelbische vor allem mit der böhmischen. Was spannend dabei immer ist, dass diese Wettbewerbsverhältnisse natürlich auch die Produktions- und Absatzlogiken dieser jeweiligen Reviere nachhaltig bestimmen. Und vor allem dadurch auch sich eine Annäherung daran verschafft werden kann, warum man überhaupt in diese Braunkohle einsteigt, weil das ja eine Ressource ist, die im Vergleich zur Steinkohle minderwertig ist. Und man muss ja erstmal auf die Idee kommen, einen minderwertigen Rohstoff derart zu einer Marktreife zu bringen, dass er sich dann auch rentiert. Und ich glaube, da wird eine Perspektive zwischen den Revieren sehr fruchtbar sein.
Sowohl Boris Gehlen als auch Phil Kelzer haben betont, dass sich viele Entwicklungen erst im Vergleich mit anderen Braunkohlerevieren richtig einordnen lassen und es wichtig ist, die richtigen Fragen zu stellen. Im Gespräch mit Henning Türk geht es nun um die Frage, welche Rolle sollte Vergleichs- und Verflechtungsperspektiven für die Tagung insgesamt gespielt haben.
Die Vergleichsperspektive und die Verflechtungsperspektive mit den anderen Revieren fand ich wirklich sehr interessant und das wurde in den Vorträgen und den Diskussionen auch immer wieder aufgegriffen. Und dass man hier zum Beispiel erkennen kann, dass das rheinische Revier im 19. Übergang zum 20. Jahrhundert im Vergleich zu den anderen Revieren eher ein Nachzügler war. Dass aber gleichzeitig diese Position es ermöglicht hat, Fehler wie in anderen Entwicklungen, Fehlentwicklungen, die sich in den anderen Revieren herausgestellt haben, zu vermeiden und ja eben systematischer die Erschließung der Braunkohle im rheinischen Revier voranzutreiben. Andere Perspektive, die jetzt nicht nur vergleichend schaut, ist eben die Verflechtungsperspektive. Ja, also gab es entsprechende Transfers zwischen den verschiedenen Regionen, Wissenstransfers, Transfer von Personen, die etwa im mitteldeutschen Revier gearbeitet haben und dann ins rheinische Revier gegangen sind und ihre Erkenntnisse und Sichtweisen dann mitgebracht haben und dann hier in der Region umgesetzt haben. Und das fand ich gerade tatsächlich sehr spannend und hatte auch den Eindruck, dass das ein Punkt ist, der bei vielen Vorträgen sich wiedergespiegelt hat und eben auch in den Diskussionen immer wieder aufgegriffen.
Der Blick auf andere Braunkohlereviere und neue Forschungsperspektiven zog sich wie ein roter Faden durch die Tagung Vergessenes Revier. Dazu hören wir nun den freischaffenden Künstler und Fotografen Yannick Rouault, der sich intensiv mit den Umsiedlungen im Rheinischen Revier beschäftigt hat, sowie Dr. Michael Fahrenkopf, Leiter des Montanhistorischen Dokumentationszentrums am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum.
Also einer der wesentlichen Unterschiede, die mir jetzt in meiner Arbeit untergekommen sind, im rheinischen Braunkohlerevier, aber auch mal in einer Exkursion ins Lausitzer Revier, ist, dass gerade im Lausitzer Revier die Geschichte der Umsiedlungen, gerade im sorbischen Kulturraum, wesentlich besser erforscht und aufgearbeitet wurde. Also da gibt es einen Sammelband, da gibt es das Archiv verschwundener Orte, das 2005 in Hornow gegründet wurde, jetzt mittlerweile, glaube ich, im Textilmuseum umgezogen ist. Und sowas gibt es einfach im Rheinland bisher noch nicht. Und eben gerade auch mit Sammelbänden und Büchern, die, sage ich mal, jetzt über Einzelpublikationen von Heimatsvereinen hinausgehen. Sowas ist mir hier im Rheinischen Revier noch nicht untergekommen. Und ich glaube, dass da wirklich ein großes Potenzial noch liegt.
Ich glaube, also das hat auch diese Tagung sehr schön gezeigt aus meiner Perspektive, dass wir sicherlich eine wirtschaftshistorische Perspektive, die relativ gut, glaube ich, schon da ist und auf der man irgendwie auch eine ganze Reihe von Erkenntnissen schon hat, dass man die auf jeden Fall sozusagen weiter perspektivisch fokussieren sollte und dann vor allen Dingen auch sicherlich immer in der Perspektive, dass es nicht nur rein um das rheinische Braunkohlenbergbau, um den rheinischen Braunkohlenbergbau alleine gehen kann, sondern dass es insbesondere natürlich auch Vergleiche geben muss, die wir ja historisch weit zurückführen können. Und also Stichworte mitteldeutsches Revier, heutige Lausitz und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, sozusagen aus dem wirtschaftshistorischen Kontext weiterhin sehr wichtig. Was diese Tagung für mich auch ganz klar gemacht hat, ist, dass es natürlich einen umwelthistorischen Fokus geben muss, den es auch schon gibt, aber der sozusagen auch nochmal, glaube ich, in den Auswirkungen, was gerade ein Tieftagebau ab den 50er Jahren als Zäsur bedeutet, da sind natürlich mit den Dimensionen, die diese Tagebau, die hier entstanden sind, einerseits Rekultivierungslogiken zu betrachten. Das kann man, glaube ich, heute auch landschaftsplanerisch ganz gut und so weiter. Gibt es auch überall Forschung dazu. Aber was es, glaube ich, schon braucht, ist auch nochmal ein Gefühl dafür, sozusagen, was Umweltgeschichte in den Dimensionen hier bedeutet. Das ist nun schon exponentiell, was so hier passiert ist in der Umstrukturierung der Landschaft, in dem Einfluss auf Wasserhaushalte und so weiter. Und diese Rekultivierungsanforderungen sind natürlich immens. Und wenn wir so ein bisschen unter Anthropozän-Gesichtspunkten das betrachten, dann geht es natürlich auch ganz stark darum, was hat diese Dimensionierung vom Braunkohlenbergbau natürlich langfristig auch ausgemacht. Und insofern, das wäre für mich auch noch ein starker Fokus, den ich sehen würde, dass das alles am Ende
Ende, wenn ich das als letzter Satz Tieftagebaue hier sage, dann hat das natürlich auch eine spezifisch technikhistorische Komponente, die man natürlich braucht, um das am Ende auch erklären zu können, was da jetzt passiert ist und warum das dann überhaupt ging und so weiter. Und auch diese riesen Maschinentechnik heute zu haben und so weiter, das hat natürlich spezifisch technikhistorische Perspektiven, wo wir aber auch aufsetzen können. Das ist auch nicht ganz neu, aber das wäre auch nochmal wichtig, glaube ich, dass man das nicht aus dem Auge verliert.
Vergleiche mit anderen Revieren, neue Forschungsansätze und bislang wenig beachtete Themenfelder. Die Tagung Vergessenes Revier hat zahlreiche Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschung sichtbar gemacht. Im Interview habe ich Dagmar Händel und Henning Türk deshalb gebeten, die wichtigsten Erkenntnisse der Tagung noch einmal zusammenzufassen.
Können Sie die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse der Talks auch noch einmal kurz zusammenfassen? Also Herr Türk hat ja gerade geschildert, es hat sich gezeigt, die Perspektive zu erweitern, Verflechtungen und Verbindungen hervorzuheben, ist eine Fundgrube an neuen Erkenntnissen. Gab es da noch mehr, wo Sie gesagt haben, das hat sich durchgesetzt als Idee, dafür hätte es sich wirklich gelohnt, auch diese Tagung auf die Beine zu stellen und durchzuführen?
Also es hat sich auf jeden Fall belohnt, diese Tagung durchzuführen und zu organisieren, denn es waren schon so vielfältige, ich sag mal so Augenöffner mit dabei. Also was mich ganz besonders beeindruckt hat, war beispielsweise ein Vortrag über die Frage, was ist eigentlich mit Kaster? Kaster ist ein kleiner Ort im rheinischen Braunkohlerevier, der sozusagen mitten auf der Braunkohle sitzt und der nicht abgebaggert wurde. Der einzige Ort, für den die Braunkohleplanung, das Abbaggern geändert worden ist in den 60er Jahren. Und wie konnte das eigentlich passieren? Und wie sich da eine Verbindung, also sozusagen, wie sich Menschen ermächtigt haben gegen eigentlich einen schon gesetzten Plan, der ja auch politisch mit der Landesregierung abgestimmt gewesen ist, dann trotzdem noch zu ändern, wie sich da Zivilgesellschaft, wie sich da der lokale Bürgermeister, der lokale Landrat plötzlich miteinander verbunden haben und eine Wirkmächtigkeit erzeugt haben, die dazu geführt hat, dass dieser Ort, der historisch wirklich eine Besonderheit ist, dass er stehen geblieben ist und nicht abgebaggert worden ist. Und ich glaube, da freuen sich heute alle drüber, denn es ist ein touristisch unglaublich attraktiver Ort, der heute für das rheinische Revier sehr wichtig ist. Das ist so ein Punkt, wo man sozusagen an diesen Einzelfallgeschichten sehen konnte, wie Dinge funktionieren und umgesetzt werden können und vielleicht auch mal gedreht werden können. Auf der anderen Seite auch ein Vortrag von Guido Hitze, der die Tagung mit uns gemeinsam organisiert hat und der sich sehr, sehr stark mit den politischen Entscheidungen für das Thema Garzweiler, ich weiß nicht, wer sich von den Zuhörerinnen und Zuhörern noch daran erinnert, diese großen Debatten in den 80er, 90er Jahren um Garzweiler 2, die Erweiterung dieses Feldes, die ja auch von einer grünen Umweltministerin dann mitgestimmt worden ist, entschieden worden ist. Wie sich da ja im Prinzip durchgehend seit den 50er Jahren halt Konzerninteressen, man könnte vielleicht auch von Lobbyarbeit sprechen und politische Entscheidungsebenen auch miteinander verwoben haben, da eine Verbindung hatten, die dazu geführt haben, dass wir mit Garzweiler da heute eines der größten Braunkohlefelder haben, mit dem ganzen Dingen, die da drumherum sind, die ganzen Verstromungsindustrie, die Kraftwerke, die drumherum gebaut worden sind. Auch das fand ich mit diesem wirklich ganz genauen Blick in sowas wie Protokolle aus Fraktionssitzungen, aus Landtagssitzungen, da wirklich mal ganz genau reinzugucken und das herzuleiten. Das war auch ein wirklicher Augenöffner, finde ich.
Ja, ich würde auch gerne noch ein paar Punkte ergänzen. Also was ich sehr interessant fand, war auch, dass gerade wenn wir uns jetzt mit der Zeit 1910er, 1920er Jahre beschäftigen, dass es einige Literatur gibt, die in dieser Zeit entstanden ist, Dissertationen, die in der Weimarer Republik geschrieben wurden, die sich mit dem Braunkohlenbergbau auseinandersetzen. Dass wir aber häufig in der Forschung diese Literatur quasi unkritisch übernehmen oder als Fundgrube für vermeintliche Erkenntnisse. Und das aber doch in der Diskussion, auch in den Vorträgen deutlich geworden ist, wir müssen hier nochmal genauer hinschauen. Wir können uns nicht einfach auf diese Literatur der 20er Jahre verlassen. Die ist halt häufig auch unter bestimmten Blickwinkeln geschrieben worden. Und wir müssen eigentlich nochmal sozusagen unabhängig von dieser Literatur in die Archive gehen, diese Literatur nochmal hinterfragen und eben schauen, können wir nicht darüber hinaus Erkenntnisse gewinnen oder ja, inwieweit können wir diese Literatur überhaupt nutzen, um Erkenntnisse dort herauszuziehen. Und das finde ich auch nochmal sozusagen sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, den ich auch sehr interessant fand, ist, wie sich der Umgang mit Umwelt verändert hat. Und das sieht man vor allen Dingen an dem Thema der Rekultivierung, wo eben in den 50er Jahren, als dann die Entscheidung auch für den Tieftagebau fiel und klar war, hier werden wahnsinnig große Flächen für diesen Braunkohletagebau genutzt, dass man da eben mit überlegt hat, wie können wir das Ganze anschließend rekultivieren. Und dass da vor allen Dingen Fragen der landwirtschaftlichen Nutzung im Vordergrund standen. Dann hat sich das in den 60er Jahren gewandelt und man hat sehr stark über den Freizeitgedanken nachgedacht. Ja, wie können wir sozusagen im Anschluss, wenn die Tagebau sozusagen ausgebaggert sind, wie können wir das Gelände und die Region so umgestalten, dass wir das Ganze dann für Freizeitmöglichkeiten nutzen können. Und das eigentlich erst die großen Folgen für die Umwelt und Umweltschutzüberlegungen es später einsetzten und dann erst ab den 70er, 80er Jahren eigentlich da ein wichtiger Faktor geworden sind. Das fand ich auch sehr interessant.
Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, Henning, weil das sozusagen genau das eigentlich ist, was haben wir eigentlich aus der Vergangenheit so an dieser wissenschaftlichen Literatur der 20er Jahre? Die haben ein Narrativ erzeugt und dieses Narrativ ist bis heute wirksam. Und dazu gehört beispielsweise der starke Fokus, wenn wir an Kohle denken, also wenn wir Kohle sagen, dann denken wir sofort an Steinkohle und erst im zweiten oder dritten Schritt auch an die Braunkohle. Und die Steinkohle, die immer diesen Nimbus hat, das ist viel effizienter und effektiver, die ist besser, reiner, wichtiger im Gegensatz zur dreckigen, verunreinigten, mit zu viel Wasser behafteten Braunkohle. Und das ist ein Narrativ, das entsteht in dieser Zeit, ist vielleicht gar nicht so tatsächlich so, aber das zieht sich bis heute durch. Und das ist, finde ich, etwas, was total interessant ist, wie diese Narrative entstehen, wie sie sich festsetzen und wie sie bis heute eigentlich eine Wirkung entfalten. Das finde ich ja extrem spannend, da zu gucken und dann auch wieder zurückzugehen, wo die eigentlich entstanden sind, in was für einem Kontext sie auch entstanden sind. Dazu gehört auch dieses Thema, das, was du als zweites auch gesagt hast, der Blick auf Umwelt, der Blick auf Natur. Also dass natürliche Umwelt etwas ist, was erhaltenswert ist, was schützenswert ist. Das beginnt auch schon Ende des 19. Jahrhunderts, aber mit einem ganz anderen Kontext und aus einer ganz anderen Perspektive, als wir das heute diskutieren. Das ist so gar nicht so wahnsinnig vergleichbar. Und da muss man auch wirklich auch immer wieder auf die Unterschiede schauen und auf die Kontexte schauen. Aber auch da ist diese Narrative, die entstanden sind, beispielsweise über die Umweltbewegung, ob das so bestimmte Begriffe und Bilder sind, die entstanden sind, Hambi bleibt, also einfach ein Slogan, der sich auch unglaublich gut durchgesetzt hat, dass das Punkte sind, die tatsächlich Realität schaffen und erzeugen und eine politische und eine gesellschaftliche Wirkung haben. Also auch die Macht dieser Narrative, die da ist und die ja, gesellschaftlichen Gruppen auch offen steht und nutzbar sind, um bestimmte Interessen durchzusetzen, im Guten wie im Schlechten.
Dagmar Händel und Henning Türk haben gerade einige der wichtigsten Erkenntnisse der Tagung zusammengefasst. Welche konkreten Forschungsfelder dabei künftig stärker in den Blick genommen werden sollten, dazu hören wir nun zwei weitere Einschätzungen von der Tagung Vergessenes Revier. Und zwar von der Technikhistorikerin Regina Weber vom LVR Industriemuseum Oberhausen und Manfred Körber vom Nelbräuninghaus in Herzogenrath.
Ja, es ging um die geschichtswissenschaftliche Perspektive und ich sehe ein Defizit in der Sozialgeschichte, die ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, weil es da um Milieus, um Menschen geht, um Geschlechtergeschichte, Alter vielleicht auch. Wie setzt sich die Gesellschaft zusammen? und aber auch die Geschichte der Arbeit und der Arbeiter oder auch Mitarbeiter von Betrieben. Ist ja schon für das Ruhrgebiet sehr gut erforscht, aber leider nicht fürs Rheinische Revier. Und wir haben gestern auf der Tagung ein wunderbares Foto gesehen mit ganz kleinen Menschen, die im Tagebau mit der Spitzhacke die Kohle raushauen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das ist die Zeit vor 1950, die so gut wie gar nicht erforscht ist. Und dann könnte man natürlich gucken im Vergleich in 50er, 60er Jahre bis heute. Und da kommt jetzt die Überleitung letztendlich auch, dass man nicht, wir wissen eigentlich nichts, wer lebt in dieser Region. Wo kommen die Menschen her? Pendeln sie zur Arbeit oder wohnen sie schon da? Welchen Migrationshintergrund haben sie? Oder ist es eine Binnenwanderung gewesen aus anderen Teilen Deutschlands? Und das könnte man dann eben verknüpfen mit der Sozialgeschichte, dass man sich auch ja mit den Visionen, die von dem Rheinischen Revier kursieren, nenne ich das jetzt mal, dass man das mit Leben füllt und sich überlegt, für was und für wen mache ich das, ja? Also wie soll Kultur organisiert werden? Welche Angebote soll es geben? Auch im touristischen Bereich, wen kann ich abholen? Will ich nur den Tagestourismus bedienen oder auch längerfristige Reisen? Und da muss man sich eben überlegen, wer kommt, wer bleibt, wer ist schon da, wer geht weg und wie sieht die Bevölkerung aus in Zukunft? Und da gibt's nichts, also keine Statistiken, keine Untersuchungen.
Ja, aus historischer Perspektive halte ich den wirtschaftshistorischen Zugang für sehr interessant, insbesondere auch die Unternehmensgeschichte und wie sozusagen die Verflechtung von RWE, Rhein-Braun, mit der Region ja, zusammenhängt, wie tief hinein das in die demokratischen Strukturen auch geht, und was das letzten Endes für den für die Braunkohletagebauer bedeutet hat. Professor Ülkötter hat ja auch darauf hingewiesen, dass wir uns nicht zu früh in ein Konsensdenken hineinbegeben dürfen, sondern dass wir Macht und Interessen auch immer auch in der historischen Perspektive betrachten müssen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für das, wie Menschen dann in Zukunft in dem Rheinischen Revier leben wollen.
Die Vielfalt dieser Perspektiven zeigt, die Forschung zum Rheinischen Braunkohlerevier ist noch längst nicht abgeschlossen. Je länger man sich mit dem Revier beschäftigt, desto mehr neue Fragen tun sich auf. Die Vielfalt dieser Perspektiven zeigt sich auch durch die verschiedenen Kooperationspartner, nach denen ich Henning Türk und Dagmar Händel als nächstes gefragt hatte.
Also ein ganz zentraler Kooperationspartner darin war auf jeden Fall die Landeszentrale für politische Bildung, die von Anfang an sehr eng mit diesem Projekt verbunden war, das Thema auch teilweise mit angestoßen hat und die Fragen, die der Konferenz zugrunde lagen, auch mit eingebracht hat, mit diskutiert hat und die Tagung natürlich auch sehr großzügig finanziert und unterstützt hat. Und war von daher ein sehr wertvoller Kooperationspartner für unseren Austausch und ja, von daher ganz, ganz wichtiger Partner.
Genau, ich ergänze es gerne, halt eben einmal die Landeszentrale für politische Bildung als Partner, aber wir haben ja auch getagt im Nell-Bräuning-Haus. Das ist ein Ort für politische Bildung, für Demokratiebildung, die mit der Landeszentrale auch eigene Projekte machen und eine enge Verbindung haben. Aber ich glaube, dass dadurch unseren Partner und diesen Ort nochmal, ich sag mal, die Bedeutung dieses Themas rausgekommen ist, da sozusagen dieser Kontext hergestellt worden ist. Nämlich, das ist nicht einfach nur in Anführungszeichen nur ein wirtschaftsgeschichtliches Thema, sondern es ist ein Demokratiethema und es ist ein politisches Thema. Gerade wenn wir auf unsere Gegenwart schauen und auf diesen Strukturwandel schauen und auf unsere Gesellschaft heute schauen, dann ist schon diese Art und Weise, wie wir diese große Veränderung kommunizieren und gestalten etwas, was eine große Chance ist, um demokratische Strukturen auch wieder zu stärken. Und ja, also dieser ganzen Tendenz der Demokratie ist uns alles egal und wir möchten lieber wie jemanden, der einfach bestimmt und das ist alles zu anstrengend und dauert viel zu lange, dem auch wieder etwas entgegensetzt, um zu zeigen, es geht uns alle an und wir alle haben auch die Möglichkeit, hier mitzugestalten und Zukunft zu gestalten und zu entwerfen. Und ich glaube, das war auch das, was für die Landeszentrale auch interessant war, dass sie das mit einer wissenschaftlichen Einrichtung halt und einem ganz hart wissenschaftlichen Ansatz hier einmal mit also wirklich zum Leben bringen konnte.
Und ich denke, das ist ja auch ein sehr wichtiges landesgeschichtliches Thema. Und die Landesgeschichte Nordrhein-Westfalens ist ja auch sehr stark von der Steinkohle, von der Geschichte des Ruhrgebiets und so weiter geprägt. Von daher war es eben auch, denke ich, aus Sicht der Landeszentrale hier ganz wichtig zu zeigen, dass in jedem dem Ruhrgebiet und der Steinkohle eben die Braunkohle und das Rheinische Revier für die Landesgeschichte Nordrhein-Westfalens eine ganz wichtige Rolle spielen.
Ja, genau, weil wir denken immer nur, wenn wir an die Geschichte Nordrhein-Westfalens denken, denken wir an das Ruhrgebiet und an die Steinkohle. Aber ich sag mal, dass der Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum, das fußt nicht nur auf der Steinkohle, sondern in ganz großem Maß auf der Kohleverstromung der Braunkohle. Denn hier ist ganz zuverlässig und sehr, sehr preiswert quasi der Energiebedarf dieses wachsenden Industrielandes befriedigt worden. Und das ist etwas, das ist eine ganz wichtige Rolle, die die Braunkohle für dieses Land spielt. Und jetzt zu sagen halt eben, dass solche Kraftwerke wie Frimmersdorf zum Beispiel, das waren die größten Luftverschmutzer Europas über viele, viele Jahre. Ja, das waren sie, aber sie waren auch Impulsgeber und Motoren in Bezug auf Umweltschutz, auf Filteranlagen, die halt genau da auch sehr früh eingerichtet worden sind und wo gezeigt worden ist, das geht und wir können das. Und es war halt eben war auch der Motor oder die Grundlage unseres Wohlstandes in diesem Land, der technischen Entwicklung. Und das auch zusammenzudenken und diese Ambivalenz der Braunkohle zu sehen, ich glaube, das ist etwas, was uns heute gut tut in dieser gesamten, auch aufgeladenen politischen Debatte.
Dagmar Hähnel und Henning Türk haben gerade betont, dass die Geschichte des Rheinischen Reviers nicht nur ein wirtschafts- oder energiehistorisches Thema ist, sondern auch Fragen von Demokratie, Beteiligung und politischer Bildung berührt. Auf der Tagung Vergessenes Revier haben wir deshalb auch nach der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Geschichte gefragt. Dazu hören wir nun Antje Krothus, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzende des Vereins Bührer für Bühr.
Was ja spannend ist, dass hier an dieser Tagung nicht nur Kulturanthropologen und HistorikerInnen zusammen sind, sondern auch Vertreter der politischen Bildung, also Landeszentrale für politische Bildung. Und genau deswegen finde ich auch dieses Thema Protest so wichtig, weil es Menschen zeigen kann, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und auch empowert und Selbstwirksamkeit gibt. Und ich glaube, das ist gerade für junge Menschen heutzutage auch sehr, sehr wichtig und führt auch zur Stärkung unserer Demokratie und Teilhabe.
Es ist klar geworden, auf der Tagung Vergessenes Revier wurde immer wieder deutlich, wie viele offene Fragen noch auf Antworten warten. Im Gespräch mit Dagmar Hähnel und Henning Türk wollte ich deshalb wissen, welche Themen und Forschungsfelder künftig stärker in den Mittelpunkt rücken sollten.
Diese Debatte, sowohl die wissenschaftliche als auch die öffentliche, die gesellschaftliche, geht weiter und nach so einer Tagung sind viele neue Ideen in Köpfe, nicht alle Fragen sind beantwortet. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwann noch eine zweite Tagung zum dann vielleicht nicht mehr so vergessenen Revier gibt. Was wünschen Sie sich so als Impulse, als Forschungsvorhaben, als Ideen, als Vorträge, auf die man sich dann in ein paar Jahren freuen kann für diese neue Tagung?
Ich werfe mal direkt zwei Punkte ein, was ich total spannend fände jetzt auf dem, was ich jetzt in dieser Tagung mitgenommen und gelernt habe, ist nochmal ein genauer Blick auf das Thema Braunkohle im Nationalsozialismus und im System der DDR. Also auch da nochmal, also sozusagen die Wechselwirkung von politischen Systemen und bestimmten ja, Grundlagen von Wirtschaft und Wirtschaftsentwicklung. Da nochmal genau hinzugucken und aufzuzeigen, das fände ich sehr, sehr spannend.
Ja, also ich denke, die Tagung hat gezeigt, dass einige Bereiche so ein bisschen Blindspots sind, Aber ich denke vor allen Dingen an sozialgeschichtliche Themen, die bisher in der Braunkohleforschung und ich denke auch in dem, was in den nächsten Jahren erforscht werden wird, noch keine große Rolle spielen. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch auf eine tolle Quelle hinweisen, die man für solche Fragestellungen sehr schön nutzen könnte, nämlich die Revierzeitschrift Revier und Werk, die also ab den 1950er Jahren von dem Braunkohleunternehmen im Rheinischen Revier herausgegeben wurde, später dann nur noch Stein Braun. Und wenn man die sich anschaut, dann wird man wunderbar inspiriert zu zahlreichen Forschungsthemen, mit denen man sich noch beschäftigen könnte. Also spannend finde ich zum Beispiel die Frage, wer arbeitet eigentlich in diesem Bereich der Braunkohle? Was sind das für Arbeiter? Man sieht an der Revier- und Werkzeitschrift zum Beispiel, dass in den 70er Jahren ein Verein für türkische Mitarbeiter von Rhein Braun gegründet wird. Also inwiefern spielt hier auch eine gewisse Arbeitsmigration eine Rolle? Natürlich nicht so stark wie im Ruhrgebiet, Steinkohlenbergbau, aber vielleicht doch in gewissem Maße, das könnte man sich mal anschauen. Aber zum Beispiel auch Fragen nach dem Selbstverständnis der Arbeiter als Bergleute. Man sieht in der Zeitschrift, dass auch die heilige Barbara als sozusagen die Kriegspatronin der Bergleute verehrt wird und immer wieder thematisiert wird. Auch Themen der Gesundheit und Erholung. Also die Braunkohlenunternehmen haben auch entsprechende Erholungsheime sozusagen betrieben, um die Mitarbeiter dorthin zu schicken. Inwiefern spielt das eine Rolle, auch Aspekte wie Betriebssport und so weiter. Also diese Sachen, die haben, glaube ich, noch alle so der Entdeckung und da sind noch viele Schätze, die gehoben werden können. Ich glaube auch, dass Themen aus diesem Bereich Umweltgeschichte zukünftig noch stärker Berücksichtigung werden finden und sich da auch noch neue Themen auftun können. Also ich denke zum Beispiel an so ein Thema wie Wassermanagement, also um diese Tieftagebau überhaupt durchführen zu können, um die Braunkohle abbauen zu können. Man muss ja das Deckgebirge, was über der Braunkohle liegt, auch entsprechend abgebaggert werden, muss Entwässerung vorgenommen werden, damit das überhaupt funktionieren kann. Und diese Entwässerung, dieses Wassermanagement, das könnte man auch nochmal als Monographie, als eigenständige Arbeit untersuchen und schauen, wie hat sich das eigentlich entwickelt, wie ist man mit der Entwässerung und am Ende der Tagebau quasi wieder mit der Rückführung des Wassers, wie ist man damit um? Das wären aus meiner Sicht wünschenswerte Themen, die man zukünftig auch bearbeiten könnte. Und gerade in dieser Hinsicht hat auch diese Archivsektion in der Tagung, wie ich finde, eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil man auch hier gesehen hat, viele Archivbestände sind noch überhaupt nicht ausgewertet. Ja, etwa am Stand des Oberbergamtes Bonn, das sozusagen die staatliche Aufsicht über den Braunkohlenbergbau hatte, oder aus dem Unternehmensarchiv von RWE, wo sich mittlerweile die gesamten Bestände von Rhein-Grauen befinden. Dort lagern eben noch viele Bestände, die bisher von der Forschung noch nicht genutzt worden sind, die man auswerten kann und für zukünftige Forschung eben nutzen kann.
Natürlich wurden auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung gefragt, welche offenen Fragen sie noch besonders spannend finden. Dazu hören wir noch einmal Phil Kelzer von der TU Bergakademie Freiberg und jetzt auch die Historikerin und Archivarin Inga Mehlert-Garms aus Merzenich.
Die Frage, was noch offen ist, hängt unmittelbar mit den unterschiedlichen Revieren zusammen, weil das rheinische, das mitteldeutsche und ostelbische Revier alle zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten mit der Braunkohle angefangen haben. Und wir haben bei der Tagung sehr häufig den Blick ins 20. Jahrhundert geworfen, aber die Braunkohle fing ja, weiß Gott, früher an. Und die Quellenlage, aber vor allem auch die Forschungslage, also das, was wir definitiv schon als gesichertes Wissen haben, ist hinsichtlich der Anfänge der Braunkohle unglaublich dünn. Und ich denke, da liegt das große Potenzial herauszufinden, wer hat ein Interesse, in die Braunkohle einzusteigen und diesen Rohstoff zu fördern und zur Marktreife zu bringen.
Was mich interessieren würde, ist in Morschenich, heute Bürgewald, gab es ja den Versuchsschacht, den Versuchsabbau Union 103. Und da ist halt noch keinerlei großartige Forschung betrieben worden. Und das würde mich halt interessieren, auch im Großkontext als Versuchsanlage, inwiefern vielleicht auch die dort gewonnenen Ergebnisse nachher in den Braunkohleabbau dann eingeflossen sind.
Wir springen noch ein letztes Mal in den Interviewteil und ich stelle häufig am Ende eines Interviews die Frage, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Wollen Sie noch irgendwas sagen? Und sowohl Frau Händel als auch Herr Türk sind einfach noch weitere Fragen eingefallen, die man in der Zukunft erforschen könnte. Wir merken also, das vergessene Revier hat wirklich noch ganz viele Fragen in sich.
Ich würde gerne noch ein Thema einbringen für zukünftige Forschung, nämlich das Thema der Protestkultur. Das ist etwas, was forschungsmäßig ja auch jetzt sozusagen gerade auf die Gegenwart gesetzt wird, wo geforscht wird, empirische Forschung gemacht werden. Aber Protest ist ja jetzt kein Phänomen der Jetztzeit, sondern das hat es früher auch schon gegeben, auch gerade im Rheinischen Revier. Und auch das ist in diesen Archiven durchaus als bislang noch überhaupt nicht erschlossenes und bearbeitetes, wirklich sehr total interessantes Quellenmaterial zu sehen. Beispielsweise frühe Bürgerinitiativen in den 80er Jahren, als die Zeit war, als quasi die Haltung zum Thema Umsiedlung so ein Stückchen sich gewandelt hat, gekippt hat. Das war irgendwie, ja, im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg, und bis in die 80er Jahre war das ein Konsens. Das ist sozusagen, fanden alle Leute ja vielleicht persönlich schrecklich, dass sie umziehen mussten, ihr Haus und ihren Garten und ihre Ländereien aufgeben, ihr Land aufgeben. Aber man hat das ohne großen Protest getan und das ändert sich in den 80, also späte 70er, frühe 80er Jahre, erst in kleinen Gruppen und da auch nochmal genau hinzugucken, wo ist da eigentlich der Kipppunkt, was hat den ausgemacht, was war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, was man dann wahrscheinlich auch sehr schön bis heute dann noch weiter nachvollziehen kann und wo dann auch wieder, wo man wieder große Bogen schließen kann, halt eben auch wieder zum Thema, wie gehen wir eigentlich um mit natürlichen Ressourcen, mit Umwelt, das Thema Kapitalismuskritik, was da eine Rolle spielt, andere alternative Lebensentwürfe, die in dieser Protestkultur eine Rolle spielen. Also auch da lässt sich ein ganzes, also sozusagen ein Kosmos an Gesellschaftsentwicklung aufmachen.
Ja, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Und vielleicht kann man auch bei diesem Thema tatsächlich ein bisschen über den Tellerrand schauen, weil es ja mittlerweile zu den Anti-Atomkraft-Protesten zahlreiche Studien gibt. Und vielleicht kann man hier auch Schnittmengen sehen im Bereich des Protests. Vielleicht gibt es Akteure, die in beiden Bereichen aktiv sind. Vielleicht gibt es sozusagen gegenseitige Inspiration, die man feststellen kann. Vielleicht gibt es aber auch große Unterschiede. Also von daher würde ich hier eben auch sehr stark dafür plädieren, auf so eine Vergleichsperspektive damit einzubringen.
Das letzte Wort in dieser Folge möchte ich jetzt aber nochmal den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung überlassen. Als erstes hören wir Susanne Hake-Schmidt vom Verein Heimatfreunde der Stadt Kerpen, danach Hubert Perschke, Fotograf, Publizist und Aktivist zum Thema Strukturwandel im Rheinland und im Ruhrgebiet und zum Abschluss nochmal Herrn Rouault, den freischaffenden Künstler und Fotografen. Allen drei wurde die Frage gestellt, wie sie sich das Revier in den nächsten 10 Jahren so vorstellen und welche Veränderungen sie erwarten.
Ja, wir sind ja alle sehr gespannt, wie es bei uns weitergehen wird. Jetzt in den kommenden Jahren, es ist einfach eine unglaublich spannende Zeit. Und wir sind in engem Austausch mit der Neuland-Hambach GmbH und da entwickeln sich ja wirklich ganz viele neue Perspektiven, was sich rund um diesen endenden Tagebau entwickeln wird. Wobei es ja gerade in Mannheim, was dann uns am meisten betrifft, noch ewig dauern wird, bis da vielleicht mal irgendwann Wasser zu sehen sein wird. Insofern müssen wir auch für die Zwischenzeit da viele neue Perspektiven schaffen. Und da gibt es wirklich auch tolle Ideen von der Stadt Kerpen, so ein Projekt Zwischenwelten, eventuell einen archäologischen Kulturlandschaftspark. Also wir hoffen, dass da sich ganz viele neue Perspektiven für uns, für die Bürgerinnen und Bürger von Kerpen, aber eben auch für viele Menschen von außerhalb eröffnen werden.
Ja, 10 Jahre weiter ist nicht sehr lang. Der Tagebau endet 30, so dann ist das 6 Jahre nach Ende. Das heißt, die Rekultivierung des Tagebaus wird immer noch im vollen Gange sein. Das erste Rheinwasser wird eingeleitet werden und von daher werden sich dann auch Fragen stellen, wie sauber ist das Wasser? Was bedeutet das auf Dauer gesehen für den Tagebau Hambach? Wird der Tagebau durch die Schwebeteilchen aus dem Rheinwasser, die sich dann in dem See befinden, im stehenden See, wird dieses nicht einmal dem See selbst und B, was viel wichtiger ist, dem Grundwasser schaden? Was bedeutet das für die Trinkwasserbrunnen? Können wir das Wasser noch trinken? So, ich denke, das werden so bestimmte existenzielle Fragen sein. So das andere, die Rekultivierung wird, denke ich, auch so ein Stück die Bürgermeister auf den Plan rufen oder hat es bereits auf den Plan gerufen. Wie wird ihr kommunaler Bereich aussehen? Und da stelle ich mir so, habe ich so bestimmte Vorstellungen, wenn ich an Elsdorf denke, an die Marina, so dann geht es natürlich darum, auch die Steuern der Stadt zu sichern, die ja durch den RWE wegfallen. Und wenn ich zum Beispiel an Mannheim denke, die Kirche soll stehen bleiben, daneben soll ein großer Bagger kommen, der wesentlich höher ist als die Kirche. So, und da habe ich so die Vorstellung, dass auf Dauer gesehen das durchaus genutzt wird, um dort nicht nur kleine Veranstaltungen, große Veranstaltungen zu machen und darüber denn seinen Stadtsäckel aufzubessern. So, das sind so Vorstellungen. Und wenn ich so um den See rumfahre, werden die Radwege gelobt. So, aber ist es nicht ein bisschen eintönig, wenn man immer nur aufs Wasser, immer nur den See sieht? So, ich war in der Lausitz. So, und in der Lausitz wurde so ein ketzerischer Satz gesagt: So, man benötigt die Aussichtstürme, um zu wissen, an welchem See man ist. So, und von daher bin ich natürlich auch kritisch, was so die Vorstellung angeht. So, und bin gespannt natürlich auch, wie das Ganze umgesetzt wird. Es werden auf Dinge zurückgegriffen, die im Ruhrgebiet oder jetzt mit der Veränderung des Ruhrgebietes Tradition bekommen haben, Kunstwege zu gestalten, das werden wir auch bekommen. Aber das ist alles nur, um den Tourismus anzukurbeln. So, wie wird es aber für die Mitarbeiter aussehen? Ich denke, ein Großteil wird in 10 Jahren in Rente sein. Die wird es nicht mehr betreffen. Ein anderer Teil wird mit der Rekultivierung beschäftigt sein und den wird es in dem Sinne auch nicht erstmal befassen. Und ich denke, so RWE bietet eine gute Ausbildung. Die Mitarbeiter sind gut qualifiziert und hochqualifiziert, dass sie in den Industriebereichen in unserer Gegend gut unterkommen und ich aus der Perspektive keine großen Sorgen habe, was die Zukunft der arbeitenden Bevölkerung angeht.
Also ich kann mir gerade noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das Rheinische Revier in 10 Jahren aussieht, weil obwohl so vieles natürlich klar ist, politisch beschlossen wurde, aber trotzdem noch viel in Planung ist, sich vieles noch entwickelt. Ich habe erst vor ein paar Tagen für eine aktuelle Arbeit den Rahmenplan Hambach nochmal durchgearbeitet. Und das sind ja natürlich erstmal Absichtserklärungen. Und das entstehen jetzt Dinge schon konkret, wie die Besucher- und Informationszentren. Aber es gibt trotzdem noch viele Sachen, die noch ein bisschen abstrakt sind. Und da bin ich gespannt drauf, was daraus passiert. Vor allem natürlich die wesentliche Sache, die Befüllung der Tagebaurestlöcher mit Wasser, dass daraus große Seen werden. Ich glaube einfach, dass das Rheinische Braunkohlerevier auch in 10 Jahren noch eine sehr spannende Landschaft sein wird. Eine Landschaft, in der Wunden geheilt sind oder am Heilen sind und wo man trotzdem noch vieles entdecken kann. Hoffentlich auch industriegeschichtliche Artefakte. Also das finde ich schon wichtig und richtig, auch für alle Beteiligten, wenn auch, sage ich mal, von der Seite jetzt des industriellen Braunkohleabbaus auch da noch Relikte übrig sind, dass man sich das anschauen kann, ob das jetzt ein Bagger ist, Kraftwerk, eine Brikettfabrik. Das fände ich sehr wichtig. Und das sehe ich auch, wenn ich in das Rheinische Revier in 10 Jahren sehe. Ja,